Es ist viel von der europäischen Geschichte und auch von der europäischen Gegenwart zu erzählen in dieser Sendung. Wenige haben die so facettenreich und hautnah erlebt wie unser Gast. Ilmar Rakusa, haben Sie in diesen Tagen manchmal das Gefühl, dass Ihr Werk, entstanden über so viele Jahre, heute aktueller ist denn je und plötzlich noch einmal in einem ganz neuen Kontext gelesen werden kann, was Sie alles sozusagen aus Ihrer europäischen Erfahrung heraus und den Begegnungen heraus geschrieben haben?
Vielleicht. Ich sehe Europa in großer Gefahr. Die Populisten haben überall Auftrieb, jetzt auch durch Trump als US-Präsident. Ich mache mir große Sorgen. Ich lebe in der Schweiz, die nicht zur EU gehört, was ich eigentlich bedauere. Ich bin eine Anhängerin der EU. Ich glaube daran, dass dieses Friedensprojekt bestehen muss, gerade in heutiger Zeit. Aber wir sehen alle, es ist gefährdet. Und gerade Ostmitteleuropa, mit dem ich mich ja sehr viel befasst habe, und auch meine Herkunft ist ostmitteleuropäisch, gerade diese Länder machen es vor. Die sind absolut der Meinung, EU möglichst einschränken und die Populisten, die Nationalisten regieren lassen. Auch diese Entwicklung, wie gesagt, Ostmitteleuropas ist sehr besorgniserregend.
Es sind viele Jahrzehnte europäische Geschichte zu erzählen. Wenn wir Ihrer Biografie folgen, wollen wir mal ein bisschen gemeinsam zurückgehen in der Erinnerung, in Ihr Geburtsjahr, 2. Januar 1946. Europa war in Bewegung und Ilmar Rakusa kam auf die Welt.
Ja, ich wurde in Rimavská Sobota, ungarisch Rimavská Sobota, in der Slowakei, damals Tschechoslowakei, geboren, als Tochter einer Ungarin und eines Slowenen, also nicht Slowaken. Alles ein bisschen kompliziert. Ich habe in Rimavská Sobota nicht lange gelebt, dann ging es weiter nach Budapest, Ljubljana und Triest, wo ich den schönsten Teil meiner Kindheit verbracht habe.
Eine geteilte Stadt damals?
Wobei Triest eine geteilte Stadt war, ja. Wir wohnten im Sektor A, der von Briten und Amerikanern verwaltet wurde. Wir lebten in einem Haus, wo ein britischer Offizier mit seiner Familie wohnte. Ich habe selbstverständlich die Soldaten gesehen. Ich habe auch erlebt, vielfach, wenn wir nach Ljubljana zur Schwester meines Vaters fuhren, dass wir Grenzen überqueren mussten aus der Zone A in die Zone B, die von Tito-Jugoslawien verwaltet wurde. Das ist alles nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich wusste allerdings nicht, dass Triest noch 1944 eines der schlimmsten KZs in Italien hatte, die Riviera di San Saba, wo Juden und slowenische Partisanen zum Teil vor Ort umgebracht wurden oder die meisten Juden wurden deportiert nach Auschwitz. Das als kleines Kind habe ich natürlich nicht erfahren. Das wäre auch ganz unmöglich gewesen, mir das zu erzählen. Ich habe an sich eine sehr schöne Kindheit am Meer verbracht. Später bin ich über die Schattenseiten Triests gegangen und habe mir das alles bewusst gemacht. Eigentlich in was für einer Zeit wir damals noch lebten, auch der Ungewissheit. Triest ist ja dann erst 1954 zu Italien wiedergekommen.
Das ist kein Flüchtlingsschicksal, was Sie hier erzählen. Das müssen wir wirklich, glaube ich, noch einmal unseren Hörern sagen. Aber dennoch ein sehr unsicheres Hineinwachsen in eine Nachkriegswelt. Die Eltern haben natürlich, wie alle Eltern das tun, versucht, das von ihnen fernzuhalten. Diese ganze Unsicherheit, die sie wahrscheinlich auch gespürt haben. Haben Sie davon was erahnen können als Kind, dass die Eltern doch vielleicht belastet waren und nicht so genau wussten, wohin wird es nun gehen für uns persönlich in der Zukunft?
Ich habe es nicht so sehr gespürt. Meine Eltern haben das vor mir entweder verheimlicht. Es gab ja auch sehr heitere Seiten in Triest, dieses leicht mediterrane und Baden, Schwimmen, Eis essen und so weiter, ins Kino gehen. Ich habe es erst gemerkt, als wir dann weiterzogen, 1951 in die Schweiz, ja, dass das im Grunde eine Wanderschaft ist und dass wir irgendwo doch ankommen müssen. Mein Vater wollte in die Schweiz, weil er an die Demokratie geglaubt hat. Wir sind im Januar 51 in die Schweiz gekommen, wussten aber nicht, ob die Schweiz uns will. Wir haben sehr lange in Ungewissheit gelebt und hatten schon die Koffer für England gepackt, als es dann doch noch klappte. Und den Schweizer Pass, auf den mussten wir sehr, sehr lange warten. Wir hatten eigentlich staatenlosen Pässe. Und ich weiß noch, wie erlöst ich war, als es endlich hieß, so, das ist jetzt ein Schweizer Pass. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Prag gereist, also gleich in den Ostblock sozusagen, dahin, wo ich wusste, da komme ich irgendwo her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe ja keine Erinnerung gehabt.
Ja.
Weder an die Tschechoslowakei noch an Ungarn.
Ja, aber ein Leben auf gepackten Koffern zunächst einmal. Ich habe irgendwo auch gelesen, Sie haben so etwas wie eine Kofferpathologie.
Ja, das steht in meinem Buch Mehr Meer. Das ist mein Erinnerungsbuch, in dem ich gerade diese Episoden meiner Kindheit sehr genau beschreibe. Auch diese Elemente, dass ich manchmal bis heute Koffer gar nicht mehr ausstehen kann. Ich weiß immer, was es bedeutet. Aber gut, man kann sich über diese kleinen Traumata schon hinwegsetzen. Ja. Aber irgendwo sitzt das tief in mir.
Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir so früh die Liebe zur Literatur, Musik und bildenden Kunst eingeflößt haben. Diese Liebe zur Kultur und die Weltoffenheit verdanke ich meinen Eltern. Sie haben nie gesagt, dieses andere Fremde sei angsteinflößend, sondern nein, öffne dich, schau, mach die Augen auf, lerne Sprachen. Als ich in die Schweiz kam, konnte ich ja schon 3 Sprachen. Deutsch wurde die 4. Sprache und ich habe dann noch ein paar weitere gelernt.
Und 8 insgesamt.
Habe dann auch Slawistik, Romanistik studiert in Paris und Petersburg und habe viele Sprachen auch freiwillig gelernt, aufgrund dieses Interesses, das mir eigentlich meine Eltern eingeflößt haben, auch der Neugier. Und das habe ich bis heute so behalten.
Das ist schön. Weltoffenheit und Neugier. Wenn Sie heute Flüchtlinge sehen, erleben oder von ihnen lesen, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Ja, ich habe sehr viel Empathie. Das gehört zu mir, das gehört auch zu meinem Schreiben. Und ich versuche mir immer vorzustellen, was das konkret heißt, alles zurückzulassen. Dazu noch traumatisiert zu sein von einem Krieg zum Beispiel, vielleicht Menschen verloren zu haben, die einem ganz nahe waren, Verwandte. Es ist ganz furchtbar. Ich habe mich viel auch mit dem Jugoslawienkrieg befasst, der ja auch noch nicht weit zurückliegt. Und viele meiner Freundinnen aus dem damaligen Jugoslawien sind emigriert nach Amsterdam, Paris und so weiter. Und ja, das sind alles furchtbare Zerstörungen in einem Leben und irgendwo wieder anzukommen und sich wieder zu fassen, ja, ein neues Leben anzufangen, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Und Sie haben das zum Beispiel in Ihrem Buch Mehr, Mehr auch an Details beschrieben. Oft zeigt sich das, was uns umgibt und die Zeit, in der wir leben, wirklich an den Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass Sie kein Spielzeug hatten, weil man einfach immer auf gepackten Koffern saß.
Richtig, ich hatte kein Kinderzimmer und ich hatte keine Spielsachen. Ich bin auch nie in den Kindergarten gegangen. Ich hatte meine Eltern und die waren natürlich wunderbar. Die haben mich so geliebt und getragen und haben das Gefühl der Geborgenheit gegeben. Deshalb, ich fühle mich persönlich nicht traumatisiert durch diese nomadische Kindheit. Aber es gibt ganz andere Schicksale, die wirklich tragisch sind diesbezüglich. Und ich habe furchtbar Mitleid mit diesen Menschen und hoffe immer nur, dass sie irgendwo wieder ankommen und Boden unter den Füßen gewinnen.
Ja. Ihre Eltern haben Ihnen vor allem diese Weltoffenheit und die Neugier mitgegeben. Dann reden wir mal über die nächsten Stationen. Sie haben gesagt, Sie waren in Prag, als Sie das erste Mal überhaupt selbstständig eine Reise antreten konnten. Dann haben Sie aber in Paris studiert, glaube ich auch, das freie Leben entdeckt. Und danach ging es nach Leningrad. Was waren das für Stationen? Was haben die Ihnen nochmal mitgegeben sozusagen an Wissen, Nachdenken über die Welt?
Ja, Paris war natürlich wirklich die Entdeckung einer fantastischen Großstadt. Und ich habe mich dort auch verliebt in einen Organisten. Ich habe selber dann angefangen, Orgel zu spielen, nachdem ich früher und danach auch viel Klavier gespielt habe. Ich wollte eigentlich fast Musikerin werden. Ich habe im russischen Kirchenchor gesungen und so weiter. Also Paris war auch ein Ort, wo ich laufend etwas entdeckt habe. Ich habe auf der Ile de la Cité ein paar Schritte von der Notre Dame gewohnt, in einem ganz, ganz bescheidenen, dunklen Zimmerchen. Aber die Adresse war trotzdem sehr gut.
Gute Adresse.
Und ein paar Schritte von der Sorbonne, wo ich studiert habe, entfernt. Ja, Paris war eine wunderbare Erfahrung. Leningrad war natürlich was ganz, ganz anderes. Da habe ich ja bereits für meine Dissertation recherchiert. Das heißt, ich habe in der dortigen Bibliothek gearbeitet, jeden Tag. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe auch Joseph Brodsky kennengelernt, den später Nobelpreisträger. Ich habe sehr viel über die Stadt erfahren und auch natürlich über die Hintergründe dieses sowjetischen Systems. Das war nämlich die tiefe Sowjetzeit unter Brezhnev. Das war an sich gar nicht lustig, aber es gab eben die Kreise von Menschen, die das alles ganz anders gesehen haben. Diese Küchengespräche, das waren eigentlich so Halbdissidenten, meine Freunde. Und da habe ich dann auch wirklich Zugang zur russischen Poesie gefunden. Da gab es wunderbare Samstage, da wurden nur Gedichte vorgelesen. Gedichte, die es oft gar nicht zu kaufen gab in den Geschäften, weil das verbotene Literatur war. Das heißt, meine Freunde konnten das alles auswendig. Das hat mich tief beeindruckt.
Sie haben ja auch das eine oder andere Blatt in Ihren Schuhen geschmuggelt, wenn Sie nach Leningrad gefahren sind, richtig?
Teilweise so Sachen, das habe ich allerdings auch in der Tschechoslowakei gemacht. Da habe ich mal für einen Schriftsteller einen Vertrag von S. Fischer in den Schuhen geschmuggelt. Den musste er dann unterschreiben, dann habe ich ihn wieder rausgeschmuggelt. Ja, das waren so kleine Aktionen. Nein, das war nicht mein erstes Prag, das war später.
Das war später, nach der Niederschlagung des Prager Frühlings.
Richtig, das war viel später. Also als ganz junge Frau hätte ich das nicht gemacht.
Hätten Sie sich nicht getraut.
Nein, nein. Und ich hatte auch so immer also furchtbar Angst, ob ich nicht doch entdeckt wäre. Man macht das aus schierer Menschenliebe und um jemandem zu helfen. Aber eigentlich war ich dafür nicht besonders geeignet.
Ja, aber Sie hatten fantastische Kontakte und haben sie immer noch. Ich glaube, es gibt überhaupt kaum jemanden in Europa, der so viele Verbindungen hat zu den großen Autoren auch, speziell in Osteuropa. Sie haben auch ganz viele Autoren übersetzt ins Deutsche und machen sie uns zugänglich hier in unserem Sprachraum.
Ja, das ist eine wichtige Arbeit für mich gewesen. Ja. Ich habe tatsächlich viel übersetzt auch. Zum Beispiel Imre Kertész oder Peter Nadasch oder Danilo Kisch, auch Marina Zvitajeva, mit den Autoren, die gelebt haben, eben Kertész, Nadasch und so weiter, war oder bin ich noch immer sehr befreundet. Und auch überhaupt das ganze Vermitteln war mir sehr wichtig, auch in Form von Publizistik. Ich habe sehr, sehr viele Bücher, gerade ostmitteleuropäische Autoren, auch besprochen für die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung oder auch die Zeit, und halte diese Tätigkeit immer noch für sehr wichtig.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so etwas ist, was Sie über all die Jahre doch auch in Kontakt gehalten hat mit Ihrer, sagen wir mal, osteuropäischen Seite der Identität.
Ja, absolut. Es gehört einfach dazu. Ich könnte das gar nicht isolieren, auch nicht von meiner eigentlichen Autoren- oder Schreibtätigkeit. Das gehört alles für mich zusammen. Und es ist immer auch ein Zurückgehen an die Orte, mit denen ich ganz besonders verbunden bin, nämlich mit den Orten meiner Herkunft.
Ich habe so manchmal den Impuls verspürt, Ilmar Rakusa, wenn wir jetzt zum Beispiel über Ungarn reden, habe ich immer gedacht, Mensch, wir müssen Ilmar Rakusa anrufen. Sie ist eine der wenigen, die diese Mentalität auch von innen heraus kennt, die so viel Kontakt hat mit Intellektuellen dort und mit Künstlern. Eigentlich müssten wir ja jemanden wie Sie immer an der Seite stehen haben, wenn wir Osteuropa verstehen wollen. Auch das, was da zurzeit passiert, ist ja nicht sehr schön.
Nein, überhaupt nicht. Also vor allem Ungarn ist in einem furchtbaren Zustand. Ich habe viele Freunde, gerade meine jüdischen Freunde, die denken ans Auswandern. Ganz ernsthaft, ja. In Ungarn passiert etwas, was leider auch bei uns jetzt schon der Fall ist. Es geht eine tiefe Spaltung durch die Gesellschaft.
Wenn wir jetzt einmal zur Literatur kommen. Ich glaube, alle Ihre Themen finden sich natürlich auch in der Literatur wieder. Auf eine andere, finde ich, sehr schöne Weise. Also der Band, der 2014 erschienen ist, der ist auch fast so etwas wie eine, sagen wir mal, Ergänzung zu diesen autobiografischen Erzählungen, sind es ja auch, die Sie 2009 vorgelegt haben. Ist das richtig?
Vielleicht, ja. Das sind Erzählungen, die meistens von Personen handeln, die selber Person des Unterwegsseins sind, nicht Angekommene oder Suchende oder ich nenne sie manchmal Unterwegsler. Solche Menschen sind mir einfach nahe. Ich zähle mich selber zu diesen Menschen, die immer auf der Suche sind und das Gefühl haben, dass Ankommen ist. Wäre eine schöne Idee, aber ist gar nicht so selbstverständlich.
Was mich so fasziniert an diesen Erzählungen, ist die Haltung, die sie einnehmen. Nicht ein klagender Ton, Das ist nicht etwas Pessimistisches, was Sie beschreiben, sondern die Menschen, die Sie beschreiben, haben eine enorme Stärke, die haben eine enorme Kraft, eine große Neugier. Die wollen oder müssen das Land oder die Heimat verlassen, aus der sie kommen, und gehen dann woanders hin. Woher nehmen Sie diesen Optimismus, den Sie Ihren Figuren immer mit ins Gepäck tun?
Schauen Sie, ich habe mein Buch mehr abgeschlossen mit dem Satz: Staune und vertraue. Das ist eigentlich mein Lebensmotto und das ist auch das Motto meiner Figuren. Ich selbst bin eher etwas melancholisch gestimmt, was aber nicht mit Pessimismus zu tun hat. Das ist mehr so eine Befindlichkeit, die aber auch meine Personen, meine Figuren manchmal teilen. Aber dahinter steht viel wichtiger das Staunen, dieses Kindliche, immer wieder den Blick öffnen, offen bleiben für die Welt. Und das andere ist das Vertrauen. Und dieses Vertrauen, glaube ich, im tiefsten Innern verdanke ich auch meinen Eltern. Ich bin ein gläubiger Mensch, ohne dass ich da oft in die Kirche gehe. Das kommt auch dazu. Das ist vielleicht auch eine Art von Grundvertrauen. Sie haben es richtig gesagt. Es sind keine pessimistischen Figuren und keine pessimistischen Erzählungen. Es ist eben dieser Impuls ist immer da, zu staunen und zu vertrauen und weiterzugehen und nicht aufzugeben.
Und dadurch wird die Welt ja auch schön und man nimmt sich selbst ein bisschen die Angst, glaube ich.
Das freut mich sehr, dass Sie das Wort schön gebrauchen. Das ist ja eigentlich in Verruf geraten, außer in der Schönheitschirurgie, ne? Da will jeder noch schöner sein. Ja. Aber Schönheit ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Wir brauchen das, wir brauchen das. Und es hat nicht einfach nur mit Harmoniebedürfnis zu tun. Man kann, wenn man genau hinschaut, in so vielen auch unscheinbaren Dingen Schönheit entdecken, ja? Und da bin ich als Autorin und überhaupt als Mensch sehr darauf aus, diese Schönheit immer wieder sichtbar zu machen.
Ja, und Ihre Figuren sehen das auch immer. Die sind jetzt aber nicht einfach nur so staunende und das Schöne aufnehmende Figuren, sondern die tragen natürlich auch einiges im Lebensgepäck. Und viele von denen sehnen sich nach ihrer Heimat zurück, die sie mehr oder weniger freiwillig verlassen haben, kommen aber eigentlich ganz gut klar.
Ja, es sind oft Figuren, die doch in sich einen gewissen Grund oder eine gewisse Solidität haben. Das scheint mir sehr wichtig. Ich habe schon als Kind gemerkt, wenn wir schon über Heimat sprechen, Heimat findest du nur in dir selbst. Du kannst nicht erwarten, dass dir jemand eine Heimat schenkst oder dass du sie a priori hast. Du musst Heimat eigentlich selber erzeugen. Du musst selber was dazu beitragen. Das ist mir sehr nahe, dieser Gedanke, bis heute.
Was würden Sie jemandem raten, der sich sehr verunsichert fühlt und sagt, ich weiß gar nicht so recht, wo ich hingehöre? Es geht ja immer mehr Menschen heute so.
Ja. Schauen Sie, es gehört ganz viel dazu. Ich meine, wenn man Familie hat und die Familie liebt, ein Kind, ein Ehemann, eine Freundin und so weiter, das ist natürlich essentiell. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Freunde, wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen. Aber es kommen andere Dinge auch dazu. Also wenn man eine Beziehung zu Kultur hat, zu Literatur, kann das auch enorm helfen, ja. Dass man sogar in Büchern kann man unglaublich viel Welt entdecken und die besten Ratschläge auch.
Ich würde immer sagen, die Lyrik ist dann ja eigentlich die Krönung von allem, weil sich da noch einmal alles bündelt, was man mit durchs Leben trägt und was man ausdrücken und weitergeben möchte. Ist das richtig?
Ja, ich habe mit Lyrik angefangen, ganz früh. Die ersten Gedichte, zu denen ich heute noch einigermaßen stehe, habe ich übrigens in der Nähe des Grabs von Thomas Mann geschrieben. Ich wohnte ganz in der Nähe da bei Kilchberg. Ja, die Lyrik ist sozusagen meine Herkunft, meine literarische. Ich denke auch lyrisch, auch wenn ich Prosa schreibe, sind es eher lyrische Bilder. Die Beobachtung, die Wahrnehmung, die kleinen Dinge und die Frage, wie man die zusammenfügt. Und dann interessiert mich die Sprache als solche, nämlich auch als Klanginstrument. Und das ist ja für die Lyrik ganz besonders wichtig, weil dort die Sprache selbst das Instrument und manchmal sogar das Thema ist. Und hinzu kommt natürlich in der Lyrik, dass sie eine verdichtete Angelegenheit ist. Man verdichtet Eindrücke, man zieht sie zusammen, man fügt sie so, dass etwas Neues entsteht.
Es ist so etwas wie Essenz.
Ja.
Würde ich meinen, Essenz von dem, was ein Mensch, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin denkt.
Ob er über den Schnee schreibt oder über die Angst oder über die Liebe.
Ja.
Unabhängig vom Thema funktioniert es immer in dieser Weise oder sollte es, finde ich, so funktionieren. Ja.
Eine junge Berliner Kollegin von Ihnen, die hat mal gesagt, Lyrik ist so etwas wie der Brühwürfel der Welterkenntnis.
Das ist schön.
Ist ein Bild, glaube ich, das passt. Wenn wir jetzt nochmal über diese Formen von Welterkenntnis sprechen, das, was Sie erlebt haben als Europäerin, als Weltbürgerin, als Weltreisende, findet sich auch alles wieder in der Lyrik?
Ja, alle Themen, die mich sonst bewegen oder überhaupt bewegen, die kommen in meiner Lyrik vor. Und dieser Band, den ich jetzt im Sommer veröffentlicht habe, Impressum, Langsames Licht, ist mein umfangreichster Band, der diese thematische Vielfalt eigentlich sehr gut spiegelt, meine ich. Auch viele Orte kommen vor. Ich reise viel und auf diesen Reisen erlebe ich auch auf sehr konzentrierte Weise. Und es können Gedichte über Jahreszeiten sein, über Landschaften, über, naja, auch Befindlichkeiten natürlich. Und insofern ist meine Lyrik, glaube ich, durchaus ein sehr guter Spiegel dessen, wer ich bin, was ich möchte und wie ich es tue.
Ja, es kommt auch Ihre melancholische Seite
durchaus ja.
wieder vor. Ja. Und Melancholie ist eigentlich ein schönes, es gibt ein Kapitel, das heißt.
Das heißt Melancholien in der Mehrzahl. Ich liebe ja manchmal die Mehrzahl von Wörtern, gerade wenn sie nicht so verwendet wird, also Melancholien, denn auch die Melancholie ist nicht einfach ein Zustand, den man so und so und so beschreiben kann, sondern es gibt auch da Zwischentöne und verschiedene Arten von Melancholie, so wie es verschiedene Arten von Heimat gibt. Ich auch den Begriff Heimat viel lieber in der Mehrzahl verwende. Das sind so Feinheiten, ja, sehr wichtig und es ist vielleicht die längste Abteilung in diesem Buch, was zeigt, was ich alles eigentlich der Melancholie zuordne, auch Landschaftsgedichte über Schnee und so weiter. Die fallen plötzlich auch in diese, wenn Sie so wollen, Kategorie. Aber es ist eben keine Kategorie. Es ist ein Gefühl, das sich sehr dehnen lässt und das überhaupt nichts mit Pessimismus und schon gar nichts mit Depression zu tun hat.
Das ist ja das Schöne. Und Melancholie ist eigentlich auch ein wunderbares, glaube ich, auch unterschätztes Gefühl, weil das hat viel damit zu tun, einfach Dinge anzuerkennen. Zum Beispiel, dass das Leben endlich ist.
Ganz genau. Es hat sehr stark mit dem Gefühl der Vergänglichkeit zu tun. Und das wissen wir, das steht uns einfach bevor. Da gibt es kein Ausweichen. Genau, das ist das eigentliche Gefühl, das der Melancholie zugrunde liegt.
Und im Zusammenhang mit Heimaten oder Ihrem Lebensthema, dass so etwas wie Herkunft oder an seinem Herkunftsort bleiben, dass das eigentlich eine schöne Idee ist, aber
keine Realität.
Keine Realität und auch schon lange keine Realität gewesen ist. Dass wir
und
uns
in
damit
der heutigen Zeit auch je länger, desto weniger eine Realität, ja.
Der Optimismus, der dann auch aus den Texten spricht, ist aber auch einer, der in diesen Erschwernissen und in diesen Endgültigkeiten, denen wir uns auch stellen müssen, immer auch die Chance liegt, etwas Schönes zu entdecken und uns zu öffnen für die Schönheit.
Ja, unbedingt. Also Schönheit ist mir wichtig in diesem doch sehr umfassenden Sinne. Nicht einfach sehe ich schön aus, trage ich schöne Kleider und so weiter. Nein, das ist so ein Grundgefühl auch. Und ich finde es schade, dass in der heutigen Zeit Schönheit so reduziert verwendet wird. Ja, die moderne Kunst hat es ja überhaupt nicht mehr mit der Schönheit zu tun, sondern eher mit der Hässlichkeit, der Verzerrung und so weiter. Aber Schönheit in einem tiefen existenziellen Sinn brauchen wir. Und wenn wir das leugnen, dann steht es eigentlich schlecht um uns.
Ja, nicht nur das nicht leugnen wäre wichtig, sondern auch einfach das, was uns umgibt, wahrzunehmen.
Richtig, richtig. Es überhaupt als solches zu erkennen, ja.
Wir gucken so ungenau.
Ja.
Würden Sie auch sagen, da hilft uns natürlich das Lesen von Gedichten, das genaue Schauen auch wieder ein bisschen einzuüben für uns?
Ja, ich habe schon öfter darüber nachgedacht und auch geschrieben, dass Gedichte sensibilisieren. Sie sensibilisieren unsere Wahrnehmung, sie sensibilisieren auch unser Empfinden. Und noch etwas, sie machen glücklich, auch wenn sie von Unglück reden. Ich schreibe die Gedichte selber auch ein bisschen für mich, muss ich ehrlich sagen. Und es hilft mir auch selber, meine eigenen Ängste in den Griff zu bekommen. Ja, ich sage nicht ganz zu überwinden, aber es hilft mir und wenn es meinen Lesern hilft, ist es umso besser. Unbedingt, ja. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass Gedichte glücklich machen, auch wenn sie von Unglück reden, Auch das trifft zu, selbst beim Schreiben. Manches schreibt man auch aus einer Situation heraus, die schwierig ist, gebe ich gerne zu. Aber in dem Moment, wo es gelingt, etwas in ein Gedicht zu fassen, man fühlt sich wie befreit.